Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Herzlich willkommen zurück zu Alle Zeit der Welt, heute zum Thema Natur.
Hallihallo.
Genau, ich bin hier mit Jonas. Wir hatten eigentlich noch einen Gast eingeplant, aber wir machen es jetzt zu zweit. Kein Problem, kriegen wir hin.
Ja, müsst ihr mit uns vorlieb nehmen, aber das seid ihr ja gewohnt.
Wir haben dieses Naturthema in unserer Folge zu dem Buch von David Graeber und David Van Grow, The Dawn of Everything, A New History of Humanity oder auf Deutsch Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. Dazu haben wir eine Folge gemacht, hört euch die gerne an. Und dabei haben wir ein bisschen über die große Debatte in der europäischen Aufklärung um den Naturbegriff gesprochen und wie da die beiden Gegensätze von Hobbes und Rousseau sehr schön ausgearbeitet wurden von den beiden. Und dabei haben wir uns dann überlegt, dass es eigentlich schön wäre, noch eine Folge zu machen, wo wir diesen Naturbegriff, vielleicht nicht zu ewig, aber etwas ausführlicher wie in der anderen Folge besprechen, um in dieses sehr unklar definierte Wort Natur, das wir heutzutage in allem benutzen in unserem Alltag, von den natürlichen Lebensmitteln über die Naturwissenschaften, bis zur Natur des Menschen ist es in unserem Sprachgebrauch überall vorzufinden. Wir reden die ganze Zeit über die Natur von Dingen und wir sind uns dabei nicht so richtig bewusst, wie viele verschiedene Naturbegriffe wir da vielleicht vermischen und welchen Traditionen, welchen philosophischen wir vielleicht da anhängen, ohne es zu wissen. Und in der heutigen Folge soll es ein bisschen darum gehen, die Natur, den Naturbegriff zu definieren, herauszufinden, was der für eine lange Reise hinter sich hat und was das für die heutige Debatte über Natur, über Naturschutz zum Beispiel auch bedeutet, wenn wir uns eigentlich nicht darüber im Klaren sind, was wir mit Natur meinen, die meiste Zeit, wenn wir darüber sprechen und was die Folgen davon sind, vielleicht auch für unser Umweltverständnis. Ich würde am Anfang ganz typisch für unseren Podcast mit der Geschichte aus der Antike anfangen. Kann es ja nicht lassen, immer weit zurück zu greifen. Aber ich fand es bei dieser Naturrecherche sehr spannend, dass in den verschiedensten Sprachen es Forschung gibt, vom Lateinischen, im Altgriechischen, aber auch zum Beispiel auch Forschung über das Chinesische oder das Finnische, wo der Naturbegriff zurückverfolgt wurde zu seinen Ursprüngen von der modernen Verwendung und generell. Tatsächlich ist in all diesen Untersuchungen herausgekommen, dass der Begriff jünger ist, als man denkt, überraschend jung in all diesen Sprachen. Und dass das eine Gemeinsamkeit ist, dass dieses Konzept von Natur nichts Uraltes ist in den Sprachen, sondern relativ jung auftaucht. Und jetzt relativ jung ist natürlich schwer zu sagen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man meistens in klassischen Texten der jeweiligen Literatur das erste Mal die Erwähnung findet von Natur als der Gegensatz zu Kultur, vielleicht als etwas vom Menschen losgelöstes oder auch als etwas, das Teil des Menschen ist. Dazu später mehr. Die klassische Phase ist aber natürlich bei den unterschiedlichen Kulturen, über die wir geredet haben, zu unterschiedlichen Zeiten. Also die klassische griechische Literatur und so ist wann anders wie die römische Klassik. Die finnische Klassik ist nochmal ganz wann anders. Wir starten mit den Griechen, wie man das immer so macht in Europa. Und im Griechischen ist das Wort, das später mit Natur übersetzt wurde, Physis, basierend auf der Verbalwurzel für Wachsen, Erzeugen. Das wird dann abgeleitet ganz früh von der indogermanischen Wurzel Boy. Boy ist auch der Vorgänger des englischen Wortes to be. Also das Sein, das hat da verschiedene Wege genommen in den verschiedenen Sprachen. Im Griechischen ist es quasi der Ursprung des Naturwortes. Und
in das Sein hineinwachsen quasi.
Da zeigen sich auch schon so ein bisschen angelegte Naturbilder in der Etymologie vielleicht. Die älteste bekannte Erwähnung in der griechischen Literatur findet sich im Odysseus, allerdings mit der noch primitiven, nicht gebildeten Naturbedeutung von Erscheinung. Die Natur von etwas ist einfach nur, wie es einem erscheint. Die klassischen Bedeutungen scheinen sich dann irgendwann zwischen Heraklit im 6. Jahrhundert vor Christus und Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus zu entwickeln. Also da haben wir so 200 Jahre der großen philosophischen Klassik, und in dieser Zeit sehen wir eine Entwicklung von der einfachen Erscheinung wie im Odysseus zu einem komplexeren Naturbegriff, der schon diese Zweideutigkeit in sich trägt zwischen dem Prozess des Wachstums von etwas und dem Ergebnis davon. Darüber haben sich die Griechen viele Gedanken gemacht. Wir sehen aber noch nicht diesen klassischen Dualismus. Wann der auftaucht, dazu kommen wir gleich. Also der Mensch ist immer noch Teil der Natur gemeinsam mit den Göttern. Das ist wichtig im antiken Griechenland zu bemerken. In Rom, die Römer haben ja viel von den Griechen übernommen und dann auf ihre eigene Weise auch weiterentwickelt. Und das aber alles ein bisschen später passiert. Die römische Klassik ist, wie gesagt, später als die griechische. Und das lateinische Wort Natura ist in der römischen Geschichte relativ jung und wurde noch zur Zeit des Terenz, also im 2. Jahrhundert vor Christus, nur selten verwendet. Und wenn, dann eigentlich immer mit dieser konkreten, auch in Anführungszeichen primitiven Bedeutung, wie es in der Sprachwissenschaft hier gesagt wurde, von Geburt und Anfangscharakter, abgeleitet vom Verb nascor, für geboren werden. Also da sehen wir diese direkte Verbindung auch zum Anfangscharakter von was, von dem Anfang von was, das ist die Natur. Damit auch sehr, sehr weit entfernt vom modernen Gebrauch und all den Ideen und komplexen philosophischen Konstrukten, die wir indirekt immer mit dem Begriff Natur verwenden, wenn wir ihn einsetzen. Die klassische Bedeutung wurde dann aus der griechischen Philosophie im 1. Jahrhundert vor Christus in Rom übernommen, zum Beispiel von Cicero, der dann das genutzt hat, um Wortspiele in seine Reden einzubringen. Cicero, der berühmte Jurist in Rom. Cicero führt dann den klassischen Gegensatz zwischen Natura und Cultura, also zwischen Natur und Kultur ein, an den wir direkt denken, wenn wir an den Begriff Natur denken eigentlich. Das ist Cicero, in Anlehnung an die griechischen Ideen. Die erste, also die Natur, hätte ihren ursprünglichen Zustand ohne menschlichen Einfluss. Und das zweite, die Kultur, ist eben bei Cicero die Aneignung des ersten durch menschliche Gesellschaften. Und das ist so ungefähr das Natur- und Kulturbild, auf das sich viele Menschen, also das wir uns wahrscheinlich auf einer Basic-Ebene, wenn wir diesen Dualismus aufmachen, einigen könnten in vielen Fällen. Die Natur als das, was nicht vom Menschen in Anspruch genommen wurde, und die Kultur als der Bereich, der vom Menschen in Beschlag genommen wurde, benutzt wird. Na? Hey, aber wir sind immer noch in einem polytheistischen Weltbild. Das heißt, die Konsequenzen davon sind noch nicht die, die wir in unserem modernen Denken haben. Denn dafür brauchen wir das Christentum.
Wie immer, alles. Aber ich wollte noch da was hinzufügen kurz. Also diesen Gegensatz, den er aufmacht zwischen Natur und Kultur, ist ja auch erst durch diese Wortspielerei entstanden, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Er hat das in seinen Reden eingesetzt, um einen Punkt zu machen, ne? Um gegen seine politischen Gegner.
Ja.
Dadurch, genau, das waren neue Wortspiele, die sich dadurch ermöglicht haben und die vorhin keiner gemacht hat im Lateinischen. Im Latein. Und dadurch ist er schon so ein bisschen der Überführer aus dem Griechischen von so Ideen, und er nutzt es aber im römischen Kontext für Politik und um Recht zu haben und um schlaue Wortspiele zu machen, die Leute beeindrucken. Ich meine, es ist immer noch seine Peers im Senat beeinflussen.
Ja, na dann. Dann kommt das Christentum.
Und da setzt der eigentliche Wandel ein, den wir wahrscheinlich nicht so ganz präsent haben. Wenn wir an die Griechen oder an die Römer denken und vielleicht an Natura lesen bei Cicero, dann setzen wir automatisch auch voraus, dass es sich auch dann mit den gleichen Ideen und weitergehenden Konzepten verbindet, die wir voraussetzen. Und es ist schwer, sich quasi das zu lesen und es wie ein antiker Leser oder Zuhörer zu verstehen. Weil selbst wenn es diese Unterscheidung zwischen Natur und Kultur gibt, zwischen angeeignet und nicht angeeignet, ist der Mensch noch nicht getrennt davon. Selbst die Götter, wie ich schon erwähnt habe, sind im griechischen und römischen Weltbild Teil der Natur, sind der Natur auf eine Art und Weise auch unterworfen, imperfekte Wesen, die auch auf dem Mount Olymp wohnen oder so, ne, und die auch Teil quasi von Natur sind, die dafür auch für Naturereignisse verantwortlich sind direkt und mit denen assoziiert werden. Das ist eine Einheit von Götterkanon und Natur. Und das wird abgeschafft durch den monotheistischen Gott, der die Natur transzendiert im monotheistischen Kontext und der den Menschen nach seinem eigenen Bilde geschaffen hat. Und damit transzendiert der Mensch auf eine Art und Weise die Natur auch. Er ist die Krone der Schöpfung, wie es im Genesis heißt.
Ja.
Von dem kosmischen Prinzip wurde damit die Natur reduziert zu einem einfachen, wenn auch großartigen und herrlichen Werkzeug in den Händen Gottes. Und das ist schon eine ganz schöne Entthronung der Natur, wenn man darüber nachdenkt. Und sie wurde in dem Schritt danach auch noch zum bloßen materiellen Ereignis des menschlichen oder des göttlichen Handelns herabgestuft. Eine Entthronung der Natur sondersgleichen. Beeinflusst von Platons Dualismus auch, der den Geist über die Materie stellte, führten dann solche religiösen Vorstellungen im Neoplatonismus dazu, zu einer gewissen Verachtung der materiellen Welt. Was wir so ein bisschen auch gnostisch kennen, die ganze Welt ist eigentlich ein Gefängnis für den Geist, für die höhere Materie, die hinaus will und quasi zu dem eigentlich göttlichen Ort strebt und hier von der bösen Materie festgehalten wird. Das wird auch schon darauf zurückgeführt, dass Gott eben nicht mehr in der Natur lebt, sondern jenseits von ihr zu finden ist. Und die Natur ist auf eine Art und Weise auch von Gott befreit. Der Geist Gottes ist bald nicht mehr in den Dingen, sondern jenseits von alledem. Die Natur wurde dementsprechend auch an sich nicht mehr als heilig angesehen, sondern eben als Rohstoff, der dem Menschen gegeben wurde, um ihn Schritt zu Schritt von der Natura in die Kultura umzuwandeln. Zitat, die Welt wurde dem Menschen gegeben, um die Erde voll machen und über sie zu herrschen und über alles Lebendige, das sich auf der Erde regt, herrschen. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Genesis 1, 28. Das ist einfach der Mensch, ja, das ist für euch zum Fressen. Hier, euer Fütterdruck, gönnt euch. Der Gedanke wird dann im Weiteren durch tausende von landwirtschaftlichen Metaphern, also durch tausende in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, unterstrichen, während es eigentlich keine Verweise auf wilde Natur gibt. Weißt du? Also es wird nicht über die Natur geredet, es wird die ganze Zeit nur aus der, also wir sehen,
was man aus hier machen kann, ja.
Wir sehen, dass es ein Bild von Landwirten auch. Das sich da dann projiziert von bronzezeitlichen Landwirten aus dem Alten Testament in dem Fall oder Hirten. Und das wird dann wieder zurückgespiegelt, dieses sehr spezielle Naturbild mit diesem monotheistischen, losgelösten Gott und wird durch den Neoplatonismus nochmal verstärkt auf eine Art und Weise. Und dann hast du auf einmal die Trennung nicht nur des Menschen von der Natur, sondern auch der Götter, was ich sehr spannend fand. Und wir reden ja oft über die Entthronung des Menschen, die dann später passiert ist, quasi, dass der Mensch aus dem christlichen Kontext, beim Zentrum der Welt, der war das, diese Entthronung wird oft beschrieben mit der Moderne, dass wir herausgefunden haben, wir sind nicht mehr das Zentrum, tatsächlich ist die Erde nicht das Zentrum der Welt, da wird quasi so Schritt für Schritt der Mensch entthront, und dann kommt Darwin und sagt, der Mensch ist nicht mehr die Krone der Schöpfung, sondern ist nur ein Ergebnis von Evolution und so weiter. Aber das ist eigentlich was, die Folge davon. Erst wurde die Natur entthront und der Mensch hat sich dahingesetzt und dann haben wir später den Menschen entthront im nächsten Schritt. Das ist die Vorstufe, die wir hier sehen, so im frühen Mittelalter und in der Spätantike. Die christlichen Evangelien haben dann dieser Version auch noch ihre eigene Tendenz hinzugefügt, also dieser ursprünglich jüdisch geprägten Idee von Natur, die dann im Christentum nochmal verändert wurde, weil das wahre Leben des Menschen im Gegensatz zum Judentum nicht mehr in der materiellen Welt liegt, sondern ins Reich Gottes verlegt wird. Also tatsächlich ist es ja auch nicht nur gnostisch, sondern schon auch in den Evangelien selbst angelegt. Und damit war der Weg frei in Europa, ganz verkürzt gesagt, zu einem Aneignungsprozess der Natur, der dann seinen Höhepunkt im Kolonialismus oder im protestantischen Kapitalismus erreicht hat. Das Naturbild wurde natürlich in der Aufklärung, die wir besprochen hatten, dann hinterfragt und diskutiert. Aber im Endeffekt geht unser Naturdenken immer noch auf diesen Bruch zurück. wenn wir an Natur denken, sind wir immer noch in diesem Wandel der Begriffe gefangen auf eine Art und Weise. Also wir leben ja mit der Folge von dieser Veränderung des Naturbilds.
Ja, immer noch.
Und mit all den Konsequenzen. Und sind uns dessen jetzt aber nicht so unbedingt bewusst, habe ich den Eindruck, wo das herkommt oder dass es auch mal anders war. Hast du von Wengrow und Gräber die Zitate rausgesucht?
Bei hier geht es ja eher um die menschliche Natur bei den Zweien, wenn wir ehrlich sind. Aber spielt natürlich, also ja, das ist wieder so die Begrifflichkeit Natur. Ich werde einfach mal kurz die zwei Zitate abgeben zu Rousseau und Hobbes und ihrem Geschichts- und Menschenbild beziehungsweise Naturbild. Finden wir in Anfänge, Seite 14, 15. Die populäre Version dieser Geschichte ist heute vermutlich irgendeine aktualisierte Fassung von Jean-Jacques Rousseaus 1754 geschriebener Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Einst, so heißt es in der Geschichte, waren wir Jäger und Sammler, die in kleinen Gruppen in einem anhaltenden Zustand kindlicher Unschuld lebten. Diese Gruppen waren egalitär und das war genau deshalb möglich, weil sie so klein waren. Erst mit der neolithischen Revolution, die je nach Region vor 10.000, teilweise schon vor 20.000 Jahren begann, und noch mehr mit dem Aufstieg der Städte, ging dieser glückliche Zustand zu Ende und wurde von der Zivilisation und dem Staat abgelöst. Dies brachte auch Literatur, Wissenschaft und Philosophie hervor, aber zugleich kam auch fast alles Schlechte in die Welt. Das Patriarchat, stehende Heere, Massenhinrichtungen und nervige Bürokraten, die von uns verlangen, dass wir den größten Teil unseres Lebens damit verbringen, Formulare auszufüllen. Das Problem ist nur, dass jeder, der nach einer Alternative zu diesem doch recht deprimierenden Geschichtsbild sucht, schnell feststellen wird, die einzig verfügbare ist sogar noch schlimmer. Wenn nicht Jean-Jacques Rousseau, dann Thomas Hobbes. 1651 erschien die Erstausgabe des Leviathan von Thomas Hobbes. Dieses Buch ist in vieler Hinsicht der Gründungstext der modernen politischen Theorie. Ihm zufolge sind die Menschen selbstsüchtige Wesen. Deshalb war ihr Leben auch im Urzustand keineswegs unschuldig, sondern einsam, armselig, scheußlich, tierisch und kurz. Eigentlich herrschte ein Kriegszustand. Jeder kämpfte gegen jeden. Wenn es aus diesem finsteren Urzustand irgendeinen Ausweg gab, so war dieser, wie ein Schüler von Hobbes argumentieren würde, zum größten Teil jenen repressiven Institutionen zu verdanken, über die sich Rousseau beschwerte. Regierungen, Gerichte, Bürokratien und Ordnungskräfte. Die menschliche Gesellschaft beruht demnach auf der kollektiven Unterdrückung unserer niedrigeren Instinkte. Je mehr Menschen an einem Ort leben, umso nötiger wird diese Triebhemmung. Ein heutiger Anhänger von Hobbes würde deshalb argumentieren, wir hätten tatsächlich während des größten Teils unserer Entwicklungsgeschichte in kleinen Gruppen gelebt, die vor allem deshalb zurechtkamen, weil sie ein gemeinsames Interesse am Überleben ihrer Nachkommen hatten. Selbst diese Gruppen waren jedoch keineswegs auf Gleichheit gegründet. Vielmehr wurden sie, folgt man dieser Anschauung, immer von irgendeinem Alpha-Mann geführt. Hierarchie, Herrschaft und zynisches Eigeninteresse waren demnach schon immer die Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Nur haben wir kollektiv gelernt, dass es zu unserem Vorteil ist, wenn wir unseren langfristigen Interessen im Vergleich zu unseren unmittelbaren Instinkten die höhere Priorität einräumen. Oder besser noch, Gesetze schaffen, die uns zwingen, unsere negativsten Impulse auf gesellschaftlich nützlichen Gebieten wie der Ökonomie auszuleben und sie sonst überall zu verbieten.
Ja, die Teile sind sehr schön, weil die zeigen einfach, also zum einen, dass wir sehr in diesem Gegensatz zwischen Rousseau, der Mensch wandelte, ursprünglich die Natur des Menschen ist glücklich durch den glücklich als Naturkind allein durch den Wald zu wandeln, so, und Hobbes, der sagt Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, wir müssen im besten Fall uns möglichst streng kontrollieren, weil sonst verfallen wir in einen Urzustand, in dem wir uns alle The Purge mäßig nur gegenseitig umbringen. Und zwischen diesen beiden Dualismen sind wir so ein bisschen gefangen und wir sehen, wie sehr der Naturbegriff da in die Politik reingeht und in den Politikbegriff, weil damit wird ja gerechtfertigt, damit wird ja argumentiert. Also im Leviathan wird ja damit, das wird ja nicht einfach so behauptet, weil er sich gerne Gedanken über Steinzeitmenschen gemacht hat, sondern es geht ihm ja darum, eine politische Theorie zu rechtfertigen mit einer ja eigentlich erfundenen Vorstellung des Menschen. So, bis hierhin ist mal heute der Cut. Den Rest der Folge könnt ihr euch als Patreon-Unterstützer anhören oder wenn ihr uns auf YouTube als eine Mitgliedschaft auf YouTube unterstützt. Wir freuen uns riesig über die Unterstützung, die wir dort kriegen monatlich von allen Leuten und wollen die natürlich auch ein bisschen belohnen mit Premium-Content. Und deswegen den Rest der heutigen Folge zum Thema Natur auf Patreon und YouTube Premium. Ich will mich einmal bedanken bei allen Leuten, die uns dort unterstützen. Es gibt eine Liste auf Patreon, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr uns gerne unterstützen wollt und gerne vorgelesen werden wollt, auch dafür als quasi Producer dieser Show. Vielen Dank an euch. Das macht das Ganze hier irgendwie möglich und in der Zukunft bestimmt auch noch möglicher und hoffentlich mit noch besserem Content. Wir geben unser Allerbestes. Vielen Dank für die Unterstützung an den cooleren Herr Fischer vom Arndt-Denk-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi und Lefardus. Vielen lieben Dank. Und genau, wir hören uns mit dem Rest auf Patreon oder auf YouTube. Und ansonsten bis nächste Woche. Vielen Dank. Ihr unterstützt uns gerne mit einem Kommentar, Weiterempfehlungen. Wir wissen das alles sehr zu schätzen und freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dann. Tschüss.